At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Jetzt wird abgerechnet. Die Perücken sind gepudert, die Roben gebügelt und die Hämmer poliert. Denn nun sprechen wir im GameStar-Podcast das höchstrichterliche Urteil über die Gamescom 2021. Und wer diesen Podcast häufiger hört, könnte nun aufschrecken und sagen, Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Und es stimmt, denn so habe ich auch unser Fazit über die E3 2021 eingeleitet. Ich habe es einfach kopiert und nur die Messe geupdatet, aber warum sollte ich mir auch mehr Mühe geben als viele Publisher, von denen es zur Gamescom auch nur kleine Updates gab? Na, okay, das war gemein, denn es gab ja auch Neuigkeiten und man muss schon froh sein, dass es die Gamescom in diesen schwierigen Zeiten überhaupt noch gibt. Ich kann ja gar nicht so viele Hüte aufsetzen, wie ich gerne ziehen möchte vor der Leistung aller Beteiligten, denn natürlich weiß ich, dass selbst in einer digitalen Messe eine Wahnsinnsarbeit steckt, auch weil ich hautnah mitbekommen habe, mit wie viel Herzblut unser Videoteam das Gamescom Studio produziert und für die Messe ein tolles Streaming-Programm auf die Beine gestellt hat. Ich sag nur, Maurice spielt Call of Duty Mobile und dann noch diese Herzblatt-Show mit Indie-Games, das war echt super. Trotzdem bleibt die Frage nach dem Sinn der Messe an sich. Denn schon vor der Pandemie haben wir diskutiert, ob die Gamescom eine Zukunft hat und wie diese Zukunft aussehen könnte. Und diese Diskussion ist nach wie vor aktuell. Also führen wir sie doch weiter. Mein Name ist Michael Graf und ich muss sagen, je mehr ich mich im Detail mit dieser Gamescom beschäftigt habe, desto spannendere Dinge habe ich dabei entdeckt. Mir zugeschaltet sind meine beiden Kolleginnen und ein Kollege aus den Chefredaktionen unserer Familie Webedia Gaming. Ich darf begrüßen Ray Grimm von GamePro. Hallo Ray.
Hallo Micha.
Leia Jankowski von Mein MMO. Herzlich willkommen, Leia.
Hallo, danke.
Und Heiko Klinge von GameStar. Grüß dich, Heiko.
Hallo zusammen.
Eine kleine Erinnerung zum Start. Diesen Podcast gibt es auch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall anderswo, wo es auch Podcasts gibt. Wer Mitglied ist bei GameStar Plus, bekommt sogar einen exklusiven, golden, schimmernden und ganz besonderen RSS-Feed mit doppelt so vielen Folgen, weil jede Woche eine Bonus-Episode für GameStar Plus erscheint. Jetzt lasst uns über die Gamescom reden. Die ist ja eigentlich traditionell eine PC-Messe, zumindest was größere Ankündigungen angeht. Ray, wie hast du das Ganze aus Konsolen- und GamePro-Perspektive erlebt dieses Jahr? Habt ihr überhaupt mitbekommen, dass Gamescom ist?
Also ich wollte gerade sagen, zu sagen, dass es eine Konsolenperspektive geht, ist schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil so viel war da leider gar nicht. Also Nintendo war nicht wirklich da, Sony ist gekommen und hat gesagt, übrigens, unser größtes Spiel des Jahres kommt nicht mehr dieses Jahr. Und da hat nur so Xbox so ein bisschen die Konsolenflagge hochgehalten. Das absurderweise mehr in der Opening Night Live als in ihrer eigenen Show, was ich auch interessant fand als Entscheidung. Und ja, also für die Konsolenseite hat sich's nicht wirklich nach Gamescom angefühlt, als wenn man so jetzt auf die Plattform-Holder zum Beispiel guckt.
Mhm. Um kurz Microsoft noch zu loben, ich weiß jetzt immerhin, wie ein Trebuchet funktioniert. Das fand ich sehr interessant. Aber wenn wir so, was glaubst du denn, woran das liegt? Weil es ist ja immer noch dieses Gefühl, dass Next Gen, die ja eigentlich im letzten Jahr schon gestartet ist mit der Xbox Series X und der PlayStation 5, immer noch nicht wirklich da ist und so richtig und anfängt zu brennen.
Ja, einmal das und auch von Nintendo gibt's halt, ich meine, sie haben dieses Jahr das OLED-Modell vorgestellt. Wir warten also quasi eigentlich immer noch auf eine Ankündigung einer Switch Pro, weil es ist halt letztendlich halt auch nur ein neuer Ständer hinten dran an der Switch und ein besseres Display. Also ja, dass es irgendwie nicht wirklich neue Hardware dieses Jahr gibt, die verfügbar ist tatsächlich, ist halt ein Aspekt. Und basierend darauf dann halt auch natürlich die Frage, okay, bringen wir denn den ersten großen Blockbuster für unsere neue Konsole raus, wenn die Leute einfach nicht an die Konsole rankommen im Fall von Sony? Und einfach, ich glaube halt auch noch so die Nachwehen vom Cyberpunk-Debakel, so im Sinne von, okay, was lassen sich Leute auf Konsole in Sachen Spielen gefallen, welche Probleme, und keiner möchte halt so diesen Fehler machen, der mit Cyberpunk halt auch gemacht wurde, weshalb es ja auch zu relativ vielen Verschiebungen dieses Jahr kommt. Und ja, es sind halt einfach sehr zögerlich. Wenn man so halt guckt, was zum Beispiel Sony dieses Jahr noch hat, da ist nicht so viel. Also sie haben jetzt noch den Director's Cut von Death Stranding, es kam noch Ghost of Tsushima auch noch ein Director's Cut raus. Und das war es dann halt auch so. Und selbst bei Nintendo haben wir halt noch sowas wie WarioWare oder halt ein Pokémon Remaster. Es passiert da relativ wenig. Da ist Xbox schon mit einem Halo oder einem Forza. Ja, die haben da immerhin was und das wurde dann letztendlich ja immerhin auch gezeigt.
Das ist, weil du es gerade erwähnt hast, Death Stranding, der Director's Cut, ist für mich das absolut seltsamste in dieser Opening Night Live, weil vorher hat ja Geoff Keighley noch gesagt, oh Leute, ey, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, wir haben da so ein Showreel über diesen Director's Cut und es wird total seltsam, aber ich dachte, er meint irgendwie cool seltsam und nicht Autorennen in Death Stranding, also das mit und Ranglisten und so, also das war ein sehr, sehr komischer Moment.
Das war absolut obskur, ja, also das ist auch egal, mit welchem Death Stranding Fan ich auch geredet habe danach, also niemand hat sich irgendwie begeistert gezeigt, niemand hat gesagt, boah ja, das möchte ich unbedingt. Die meisten haben einfach nur gefragt, but why? Warum? Ja. Und das ist halt ja. Ich glaube, das lässt sich auf viele Dinge in dieser Gamescom einfach beziehen, diese Frage.
Das stimmt. Die werden wir heute auch noch tiefergehend analysieren, die Frage, aber warum? Leia, ich würde gerne mit dir weitermachen. Für dich und mein MMO, was war das Spiel der Messe?
Spiel der Messe ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend, weil es nicht unbedingt ein MMO ist, beziehungsweise es war mal als MMO angekündigt. Mittlerweile ist es ein Open-World-Adventure mit Multiplayer-Aspekten, ist Doki V. Und wer jetzt die Messe verfolgt hat, der wird wahrscheinlich denken, hä? Wieso denn jetzt dieses Spiel, Doki V? Also das ist ja dieses so ein sehr, sehr, sehr buntes Spiel, wo im Hintergrund noch so ein bisschen K-Pop lief. Es gibt kleine Monster in der Welt, die sogenannten Doki V, spricht also so ein bisschen das Pokémon-Fan-Herz vielleicht auch an oder Digimon-Fans. Man befreundet diese Monster, es gibt für jedes Monster eine eigene Quest und es ist aber knatsch, kuddel, knuddenbunt. War aber eines der wenigen Spiele, in denen auch Gameplay gezeigt wurde.
Ja.
Klar, wir hatten auch sowas wie New World, auf das wir alle warten, wurde vorgestellt. Da könnte man vielleicht eher sagen, oh, ist das nicht euer Spiel gewesen? Nee, da warten wir jetzt einfach nur noch, um ehrlich zu sein, auf den Release. Und es wurde nochmal eine Beta angekündigt, eine offene Beta. Und aber eigentlich haben wir einfach nur das Bedürfnis, dass es endlich rauskommt. Bei Doki V ist eben das Überraschende gewesen, wie hochpoliert, cool dieses Gameplay auch aussah. Also grafisch top-notch. Und deswegen war auch die Begeisterung sehr hoch zu dem Spiel. Also wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, wie auch der Chat reagiert hat und wie jetzt auch die Reaktionen im Nachgang waren. Zum Beispiel der größte WoW, ja mittlerweile zu Final Fantasy abgewandert, Streamer Esmongold, der vorher WoW gespielt hat. Sogar der war richtig begeistert. So, ich weiß, eigentlich müsste ich mich dafür schämen, aber es ist total cool. Irgendwie sieht das cool aus. Irgendwie hat das was. Und warum das grafisch so toll aussieht und warum das so interessant auch für MMO-Fans ist, ist der Publisher, der dahinter steht, beziehungsweise Entwickler, das ist Pearl Abyss aus Korea. Das ist mittlerweile ein AAA-Studio, hat sich in Korea hochgebaut. Die haben auch Black Desert Online unter anderem gemacht, ein sehr großes, beliebtes MMO, gehört mit zu den größten mittlerweile. Und die haben eine eigene Engine gebaut, damals schon für Black Desert. Die haben jetzt kürzlich nochmal eine neue Engine gebaut, die aber auch noch keinen Namen trägt. Wir wissen nur, dass es eben eine neue Engine ist. Und die ist jetzt auch schon bei Doki V eingesetzt worden. Das war eins der Spiele, das sie machen wollten. Das andere ist jetzt noch irgendwie so ein Anthem, Division-artiges Spiel, nicht Division, Anthem, Spiel mit Kampfanzügen. So ein Shooter soll das sein, von dem hat man noch nicht so viel gehört. Und das andere ist Crimson Desert. Und das sollte ja auch das Gamester-Publikum, sage ich mal, gut kennen als ein sehr vielversprechendes Spiel, was da ist, wo der Trailer auch schon auffällig sehr gut aussieht. Und ja, das liegt daran, dass es eben bei Pearl Abyss liegt und mit so einer neuen Engine gemacht wurde, die anscheinend laut eigenen Aussagen eine totale Next-Gen-Engine sein soll. Wenn ich mir jetzt mal so den Gameplay-Trailer angeguckt habe, das sieht schon gut aus. Also ich sag mal, die Zukunft der MMORPGs liegt auch zum Teil in Asien, liegt ein Teil zum Korea. Pearl Abyss wird da halt sehr interessant sein. Und deswegen, wenn euch Grafik und so interessiert, vielleicht interessiert euch das Spiel nicht, aber guckt euch zumindest die Grafik von Doki V mal an.
Ja, das finde ich, das war tatsächlich auch auf dieser Opening Night Live für mich endlich mal ein Messemoment. Also so dieses klassische, hey, da ist was, was überhaupt kein Mensch erwartet hat.
Ja.
Also Mensch in dem Sinne ich, weil ich wusste, ich kannte es vorher nicht. Und dann siehst du diese tolle Grafik, diese Open World, die echt schön gebaut ist. Muss dazu sagen, dieser Stil auch der Spielfiguren ist nicht meiner. Dafür gibt es ein Alpaka-Reittier, das gleicht es wieder aus. Also Spiele mit Alpaka-Reittier sind immer ein paar Prozent besser noch als Spiele ohne, habe ich mir von Mary auch erklären lassen. Es ist einfach dieses, hey, da habe ich was entdeckt. Und da will ich dranbleiben und ich will wissen, was das ist. Auf der Future Games Show gab es ja im Prinzip dieselben Szenen einfach nochmal, die vorher schon auf der Opening Night Live liefen, aber nochmal erklärt auch von einem Entwickler, was das Spielprinzip ist, was man da wirklich macht und so. Also das akzeptiere ich als Highlight tatsächlich. Die New World Beta wiederum, die offene Beta, da saß ich da und habe gesagt, seriously? Moment, ihr habt vor einem Monat gesagt, ihr verschiebt das Spiel und wusstet da noch nicht, dass es auch noch eine Open Beta geben wird. Also ist doch entweder diese Verschiebung erst recht spät kommuniziert worden oder die Entscheidung zu dieser offenen Beta sehr kurzfristig gefallen. Aber bei einem, also ich sag mal, bei einem doch recht großen Unternehmen wie Amazon, glaube ich eher, dass die Verschiebung schon länger geplant war und sie ist dann halt erst nach dieser Closed Beta nochmal announced haben.
Jein, also wer das jetzt enger verfolgt hat, ich weiß, bei euch ist New World ja auch ein wichtiges Thema als ein großes PC-Spiel und wir waren nicht überrascht. Also wir haben schon damals, als die Verschiebung kommuniziert wurde, haben wir schon gesagt, ah ja, guck, dann werden sie wahrscheinlich jetzt nochmal eine Beta in irgendeiner Form ankündigen. Wir wussten, also da waren wir uns schon recht sicher, ob es jetzt eine geschlossene, eine offene wird. Sie hatten gerade zum Beta-Test nochmal richtig Probleme auch mit den Serverstrukturen gehabt. Das war auch somit die größte Kritik dahinter. Es lief kaum und sie haben wohl während dieser Beta noch ein paar Exploits entdeckt, die ihnen vorher nicht bekannt waren und eben die großen Serverprobleme. Und laut eigenen Aussagen brauchen sie jetzt diese 4 Wochen nochmal, um diese Exploits und nochmal die Server zu fixen. Und ich denke, dadurch, dass sie sich jetzt entschieden haben, die Beta zu öffnen für alle, ist es im Prinzip nochmal ein großer Server-Stresstest.
Ja, okay, das stimmt. Und vielleicht bauen sie noch ein Alpaka-Reittier ein. Das wäre natürlich.
Leider nicht. Also das ist schon bestätigt, es wird keine Reittiere geben. Also es wird immer wieder danach gefragt und ich gehöre auch zu den Leuten. Jedes Mal, wenn ich mit den Entwicklern rede, sage ich auch, und Mounts? Nee. Also vielleicht kommen sie irgendwann mal, aber erstmal keine Alpakas. Tut mir leid.
Nichts gelernt, Amazon. Nichts gelernt. Heiko, was stimmt mit der GameStar nicht? Weil wir haben doch, also ich erinnere mich an so die Wochen, die zur Gamescom geführt haben und wir saßen die ganze Zeit da und haben uns gesagt, boah, es gibt nichts. Es gibt nichts, also nichts irgendwie Großes, was passiert. Wir finden irgendwie die Themen nicht so richtig. Und jetzt sitzen wir morgens zusammen während der Gamescom und sehen, Moment mal, aber der Traffic gerade, also die Besuche auf GameStar und auch auf den Gamescom-Artikeln, die wir machen, sind richtig, richtig gut. Also was ist da schiefgelaufen?
Naja, also man muss schon konstatieren, dass die Gamescom in diesem Jahr noch viel stärker eine PC-Spielermesse ist, als es in den vergangenen Jahren war. Und ein paar Themen gab es ja schon und da waren wir dann ja auch gut vorbereitet, sowas wie ein Jurassic World 2, ein Park Beyond und ja, auch ein Elden Ring. Wir wussten, dass es ein paar Themen gibt und es waren jetzt nicht die gigantischen Themen, aber es waren Themen, die gut zu GameStar passen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir bei GameStar ja ein, ich sag mal, traditionelles Publikum haben, das sich auch so ein bisschen, selbst bei einer eher schwachen Gamescom, wofür es ja Gründe gibt, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, aber selbst da sich so ein bisschen dem Messe-Feeling auch hingeben wollen. Also wir sehen das sehr deutlich an unseren Zahlen. Wir haben da jetzt auch kein einzelnes Thema, das komplett ausbricht oder sensationelle Zahlen liefert. Aber wir sehen schon, dass da ja so 20, 30, 40 Artikel auf einem recht ordentlichen Niveau funktionieren, weil es da schon noch diesen Entdeckungsfaktor gibt. Und dazu gehört natürlich auch noch der Fakt, dass wir als GameStar das Glück haben, noch einen relativ hohen Stammleserinnen- und Leseranteil zu haben. Also eine relativ starke Homepage. Leute geben bei uns noch GameStar.de in den Browser ein und lassen sich dann auch treiben. Und davon profitieren wir im Messezeitraum überproportional gemessen an anderen Zeiträumen. Aber wie gesagt, es waren auch doch so einige PC-Themen dabei, die auch wirklich gut zur GameStar passen.
Ja, es ist ein großer Korb an mittelgroßen Themen. Den Eindruck hatte ich auch, du hast zwei schon genannt, Park Beyond, komischerweise ist von Bandai Namco, dieses Vergnügungspark-Aufbauspiel, wo man irgendwie total abgefahrene Attraktionen entwerfen kann, greift ja damit auch diesen Kreativitätsgedanken auf von Planet Coaster, das sehr beliebt war. Also kann man machen, auch von einem deutschen Team entwickelt, also passt dann auch irgendwie natürlich insgesamt zu dieser Gamescom.
Eine Marvel's Midnight Suns hatte ich noch vergessen, ne? Auch noch ein Strategiespiel, was Ähnlichkeiten zu XCOM hat, Jurassic World 2. Das sind schon sehr, sehr PC-affine Titel. Age of Empires 4 haben sie ja auch noch die Fraktionen gezeigt, die fehlenden. Da war schon einiges für uns dabei.
Ja, jetzt hast du das böse Wort gesagt, nämlich Marvel Midnight Suns.
Marvel's Midnight Suns.
Das Marvel-Taktikspiel von dem XCOM-Team bei Firaxis. Und das ist tatsächlich, also damit hätte ich nie gerechnet, dass Firaxis ein Lizenzspiel baut auf und dann noch ein Taktikspiel, was ja eh schon so ein bisschen arg nischiges Genre ist, finde ich, auf Marvel-Basis. Und gleichzeitig gab es ja dann noch auf der Opening Night Live ein kleines Segment zu Marvel Revolution, diesem Open-World-Rollenspiel, nennen sie es, für Mobile, also ein sehr großer und wichtiger Launch auch für Marvel. Plus momentan ist noch Guardians of the Galaxy in der Mache und es gab letztes Jahr Marvel's Avengers, was kein so gutes Spiel war, wie wir dann am Ende gemerkt haben. Aber es ist schon, man sieht schon, es ist sehr viel Marvel unterwegs momentan. Und ich weiß nicht, auf mich, also da spricht jetzt auch ein bisschen der alte XCOM-Fan natürlich, der sich lieber ein XCOM 3 gewünscht hätte, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Auf der Gamescom 2019 ging phasenweise das Gerücht um, 2K werde jetzt XCOM 3 ankündigen. Das hat dann nicht gestimmt, haben sie nicht gemacht. Aber dann sind sogar PR-Manager anderer Unternehmen zu uns gekommen und haben gesagt, wisst ihr was über XCOM 3? Ich habe gehört, habt ihr da was gehört? Das wäre ja geil, wenn die das... War dann leider nicht so. Und jetzt wissen wir, warum. Sie machen eben dieses Marvel-Spiel. Aber irgendwie scheint sich doch diese... Zumindest was so die größeren Blockbuster-Themen oder die Arbeit von größeren Studios angeht, scheint sich diese Spielebranche gerade ein bisschen anzugleichen an die Filmbranche, die ja auch enorm von Marvel dominiert wird momentan, was Kino-Releases und sowas angeht, oder?
Ja, da ist der Vorteil auf jeden Fall, dass Marvel gerade auch das Ding unter jungen Menschen ist. Also wenn du jetzt auf den Schulhof gehst und da ist es egal, ob du Jungs oder Mädchen fragst, geh mal hin und frag, wer die Marvel-Helden sind, die werden dir alle aufzählen können. Das ist schon logisch, dass da die Spielebranche auch irgendwo dran möchte. Im Kino beziehungsweise bei Filmen und Serien sind wir im Moment in so einem, was Superhelden angeht, fängt jetzt so langsam so eine Superheldenmüdigkeit an, beziehungsweise das Genre wird sich wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit auch nochmal so ein bisschen weiterentwickeln müssen, wie es auch schon bei Western oder so passiert ist. Beim Gaming ist gerade immer noch Wikinger ziemlich cool, also sehr viele neue Ankündigungen so im Bereich Wikinger-Spiele. Und das jetzt, was in den letzten Jahren schon im Kino passiert ist, das schwappt halt jetzt so langsam mehr oder weniger in die Games-Branche, glaube ich, über, dass einfach von diesen IPs profitiert werden möchte, die man ja schon kennt und auch mag.
Ich habe gerade, vor meinem geistigen Auge lief gerade eine Szene ab, wie ich auf einen Schulhof gehe und sage, hey Kinder, kennt ihr XCOM? Und dann werde ich wahrscheinlich verhaftet oder so, keine Ahnung. Aber das
er verprügelt mich ja.
Vielleicht war das also.
Oh Gott.
Nerd. Ja, aber die Welt scheint sich irgendwie weiterzudrehen. Die völlig richtig natürlich. Und die zweite Sache, die ich bei Marvel's Midnight Suns ganz spannend fand, was die Ankündigung anging, sie haben ja auf dieser Opening Night Live kein Gameplay gezeigt, sondern es war halt so ein Render-Mood-Atmosphäre-Story-Setting-Trailer, wo dann halt ein bisschen die Charaktere vorgestellt wurden. Und dann wurde aber auch gesagt, hey, schaltet am 1. September, also nach Messeende, nochmal ein, irgendwie bei IGN, keine Ahnung, da seht ihr dann Gameplay. Also das, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber da saß ich auch da und dachte mir, oh, wow, jetzt haben wir nicht nur eine rein digitale Messe, was ja in diesen Zeiten halt natürlich nachvollziehbar ist, auch wenn es anders angekündigt war und geplant war am Anfang, die Gamescom, sondern wir haben auch eine unvollständige Messe, weil mir gesagt wird, hey, okay, das ist jetzt aber nur die Ankündigung. Gameplay siehst du auch nicht erst in ein paar Monaten, weil wir noch nicht so weit sind, sondern nächste Woche. Also wir haben es eigentlich schon, aber wir wollen es euch hier nicht zeigen, sondern wir wollen nochmal besonders sein in der Woche drauf. Glaubt ihr, das ist der Beginn eines neuen Trends, auch diese Zerfaserung dann? Wir haben sie ja schon ein bisschen auch bei der E3 besprochen.
Ich befürchte es, also bin ich ganz ehrlich, weil das ist auch so ein Punkt, warum für mich die Gamescom an vielen Punkten auch einfach gerade schwer greifbar ist. Auch zum Beispiel, wenn, also ich kann jetzt keine Namen nennen, aber wir wissen ja auch zum Beispiel, welche Hands-on-Events demnächst noch stattfinden, teilweise so, zu welchen Titeln. Und oder halt auch Preview-Events, wo ich denken würde, okay, wir haben gerade eine große Messe, warum ist denn das losgelöst von der Messe? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ja letztes Jahr sowieso stark passiert ist, aber dieses Jahr auch. Und gerade bei der Gamescom finde ich das, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, obskur, aber es ist auf jeden Fall sehr spürbar, wie ich finde. Also ich finde, die Gamescom ist zerfasert und verwirrend. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, außer dass ich so eine gewisse Grundverwirrung habe. Und das schon als eine Person, die in dieser Branche arbeitet, die sich damit auseinandersetzt, was quasi wann bei der Gamescom passiert, die auch dabei ist, quasi das auf, ne, auf GamePro-Seite auch mit zu organisieren. Und trotzdem habe ich so eine konstante Grundverwirrung, die einfach da ist, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwas verpasse ich gerade, irgendwas habe ich vergessen, irgendwas geht irgendwie, ist bei irgendeinem anderen Event untergekommen. Also ich habe nicht das Gefühl, okay, ich habe jetzt diese eine Show, ich habe jetzt die Xbox-Show geguckt und weiß jetzt alles zum Thema Xbox, was auf der Gamescom passiert ist. Nee, weiß ich nicht, weil es ist am nächsten Tag passiert noch was, dann vielleicht einen Tag darauf noch. Und das macht es für mich tatsächlich echt schwer bei dieser Gamescom.
Man merkt dieser Messe noch viel stärker als im letzten Jahr an, dass sie sehr mit der heißen Nadel gestrickt werden musste. Sie war ja ursprünglich sogar auch als Präsenzveranstaltung geplant, dann als Präsenzveranstaltung mit eingeschränktem Publikum und dann jetzt doch als rein digitale Veranstaltung, was auf Basis der aktuellen Entwicklungen bei Covid sicherlich auch die richtige Entscheidung war. Aber ich musste so ein bisschen eine Lanze brechen für die Publisher, weil das hat natürlich die Organisation und Planung für die nicht gerade einfacher gemacht. Ne? Also dann zu unterscheiden, was machen wir wann. Und das, was natürlich auch noch dazu kommt, und das war ja ehrlich gesagt schon immer so bei der Gamescom, sie spielt für den amerikanischen Markt, der nun mal für die meisten Publisher der wichtigste Markt ist, eine eher untergeordnete Rolle. Also sie war schon immer ein bisschen, jetzt beinahe gesagt, die Resterampe der E3, was Announcements und Reveals angeht und PC-Spieler-Terrain. Also da kommen jetzt natürlich so ein paar Dinge zusammen. Dennoch war das auch immer so ein Stückchen charmant, weil das eine Chance war, für andere Themen sich zu platzieren. Und auch bei der E3 war es ja schon eigentlich immer so, dass es so war, keine Ahnung, bei der Microsoft-Show wird dann der Render-Trailer präsentiert und 3 Tage von dem Ubisoft-Spiel und dann einen Tag später bei Ubisoft nochmal Gameplay vom gleichen Spiel. Also diese Zerstückelung gab es schon. Und der dritte Punkt, was dann noch hinzukommt, ist natürlich auch, dass durch die Pandemie einfach jetzt der Trend schon in Richtung eigene Live-Events halt geht und man schaut halt, was da ist. Und insofern war es im Nachhinein schon clever, diese Opening Night Live halt von Jeff Keighley machen zu lassen, um da so einen Scheinwerfer-Spot einfach zu setzen. Da ging zumindest noch ein bisschen was kurzfristig. Und aber es ist sicherlich nicht einfach. Und wir werden sicherlich auch in den nächsten Monaten wieder diverse Livestreams seitens der Publisher sehen, wo dann neue Entwickler Status Quos, heißt das Status Quos? Ihr wisst, was ich meine, gezeigt wird. Und auch da, das kommt auch noch dazu, wir haben es natürlich auch mit super vielen Verschiebungen zu tun gerade. Weil jetzt eben die Pandemie bei den Spielen zuschlägt, wo sie auch bei der Vollproduktion halt am Start war und nicht erst wie letztes Jahr in der finalen Polishing-Phase.
Ja, da hast du mehrere interessante Punkte angesprochen, aber insbesondere einen, Jeff Keighley, das ist echt, wusste ich nicht. Okay, Jeff ist richtig.
Jeff hat er sich ja auch selbst dann vorgestellt, ganz genau hingehört, als er es nochmal gesagt hat.
Vielleicht hat er sich auch bei seinem eigenen Namen versprochen. Gut, egal. Weil das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde diese Produktion von Jeff Keighley dann in dem Fall, der Opening Night Live, ich glaube oder ich habe das Gefühl zumindest, dass das schon ein Schritt ist zur Internationalisierung dieser Messe, weil du sagst es ja völlig richtig, für den amerikanischen Markt, der eine große Rolle spielt, ist die Gamescom eigentlich keine so wichtige Messe gewesen in der Vergangenheit. Aber jetzt fügt sie sich mit dieser Opening Night Live ja einerseits in diesen Kili-Kanon ein, aus dem Summer Games Fest, parallel zur E3. Dann gibt's eben die Opening Night Live, parallel zur Gamescom. Und dann noch die Game Awards, so dieser Dreiklang der Shows, die er produziert und natürlich auch für Amerika produziert. Plus solche Sachen wie die Future Games Show laufen halt auch nach deutscher Zeit um 22 Uhr, wo ich sage, als berufstätiger Mensch oder als Mensch mit Familie und Kindern ist das vielleicht nicht die ideale Zeit für das Programm einer rein auf den deutschen Markt gerichteten Messe, sondern auch da siehst du ja, es wird halt dann ein bisschen mehr auch ins Ausland geschaut.
Ich habe da sogar noch ein konkretes Beispiel, was aus meiner Sicht total krass ist, nämlich Park Beyond. Das wurde auf der Opening Night Live gezeigt. Wir haben das Spiel schon vorab sehen dürfen und hatten da auch ein langes, exklusives Entwicklerinterview. Aber unser Embargo lag erst am Tag drauf um 16 Uhr nach der Opening Night Live. Und warum? Damit die US-Medien noch genug Zeit haben, um bei einem Aufbauspiel aus Deutschland noch Previews zu schreiben. Was natürlich zu Hunderten passiert ist.
Ich würde auch noch mal ganz gerne da anknüpfen, was Ray vorhin gesagt hat, mit dem Vergessen. Das ist ein sehr wichtiges Schlagwort für mich, ist auch Opening Night Live. Das, was jetzt über diese sehr auffällig ist bei diesen digitalen Produktionen, ist der Trend dahin, einfach ein Schlagtempo an Trailern zu haben. Also in dieser Opening Night Live alleine waren es fast 50 Trailer innerhalb von 2 Stunden reingequetscht. Und wenig davon hat Zeit zu atmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht nur das Gefühl, so wie Ray das beschreibt, ich habe ständig das Gefühl, ich habe was vergessen, sondern ich habe vieles vergessen. So, und das ist mir teilweise auch schon peinlich so, wenn ich in Gesprächen zu Gamescom bin, weil, so wie Ray gesagt hat, wir sind in der Branche, wir müssen es ja eigentlich wissen, wir arbeiten damit, wir organisieren die Sachen, wir müssen die Übersicht haben. Aber ich habe wirklich, wirklich viel aus den letzten 3 Tagen vergessen, was auf dieser Gamescom passiert ist. Und normalerweise, wenn ich jetzt über das Messegelände laufe, dann fühlt sich das vielleicht auch anders an. Natürlich gucke ich mir da jetzt auch nicht jedes kleine Indie-Spiel an, was irgendwo präsentiert wird und darauf wartet, zufällig entdeckt zu werden und dann vielleicht irgendwie eine Zuschauerschaft oder so bekommt. Aber in dem Fall ist es wirklich so, über die Hälfte ist einfach aus meinem Gedächtnis gelöscht. Und es gibt so ein paar Lichtblicke, wie bestimmte seltsame Games mit Schafen, wie wir vorhin in der Einleitung schon hatten, oder sowas wie ein Doki Wii. Ja, das ist mir jetzt noch präsent im Kopf und alles andere, boom, raus. Wirklich, komplett.
Ja, ich glaube, die Spiele mit Schafen, um das kurz aufzugreifen, waren nur in unserem Vorgespräch. Deswegen hole ich sie jetzt hier nochmal aus der Versenkung. Was mir nämlich, ich hatte nur gesagt, eine meiner seltsamen Messeerkenntnisse, die keinerlei fundierte Basis haben, ist, Lämmer scheinen gerade angesagt zu sein. Nämlich einerseits in Cult of the Lamb, was ja dieses Spiel ist, wo Waldbewohner eigentlich umgebracht werden sollen, dann aber von Dämonen besessen werden und zurückschlagen. Ich glaube, das war auf der Opening Night Live noch mit. Ja. Also ganz niedlich gemacht.
Es ist noch schlimmer. Man gründet als Lamm eine Sekte. Man gründet selbst eine Sekte und das sind die eigenen Kultisten da in dem Wald, die man abschlachtet, um sein Wort zu verbreiten.
Genial. Wenn die dann noch auf besessenen Alpakas reiten könnten, dann wäre da viel erreicht, finde ich. Und das Zweite ist, wo es mir wieder aufgefallen ist, das Lamm ist, es gibt auch ein Entwicklerteam, nämlich die Brave Lamb Studio, glaube ich, Einzahl. Das ist der Entwickler eines komplett anderen Spiels, nämlich von War Hospital. So einem Spiel, wo man im Ersten Weltkrieg Frontsoldaten operiert. Interessantes Spielprinzip, mal gucken, was da dahinter steckt. Aber dann, ne, das war für mich so ein bisschen, wie gesagt, völlig unfundiert und eigentlich hat es gar nichts mit dem Podcast zu tun. Aber das, meine zweite unfundierte Erkenntnis ist, der Ziegelstein ist der Held von Call of Duty Vanguard in der Kampagne, weil man so oft gesehen hat in dieser präsentierten Kampagnenmission, wie die Heldin so an so rausstehenden Ziegelsteinen hochklettert, die ja dann natürlich die Stellen markieren, wo man klettern kann. Und ohne den Ziegelstein wäre das alles nicht passiert und wäre nicht gut gegangen dann in dem Fall. Jetzt habe ich vergessen, wo wir gerade waren, was ich eigentlich sagen wollte. Ah, richtig, das Vergessen. Genau, weil das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Mir ging es genauso, weil du hast es schon gesagt, auf der Opening Night Live ein Trailer nach dem anderen, auf der Future Games Show ein Trailer nach dem anderen. Und was da einfach fehlt, jetzt aus rein journalistischer Sicht gesprochen, ist Vertiefung oft. Weil ich sehe einen interessanten Trailer und denke mir, ah ja, okay, das ist ja jetzt grundlegend spannend. Ein Paradebeispiel für mich war auf der Opening Night Live dieses UFL. dieses Free-to-Play-Fußballspiel, was sich so positioniert gegen FIFA sich positionieren wollen. Das musst du erstmal wagen auf diesem Markt. Und gegen Pro Evo, das ja auch Free-to-Play wird jetzt, das für, in Anführungszeichen, alle großen Konsolen erscheinen soll, komplett auf Online ausgelegt ist, Fair-to-Play sein soll. Auf der Website steht, es gibt no corporate bollocks, also mal frei übersetzt, kein Konzernscheiß in unserem Spiel und so. Und das fände ich ein Thema, über das es wert wäre, mit den Entwicklern oder mit dem Team, das dahinter steht, mal zu sprechen. Weil, nicht weil ich so ein großer Fußballfan bin, sondern weil ich einfach nur wissen will, wie kommt ihr da drauf, jetzt FIFA anzugreifen? Was gibt euch jetzt natürlich auch die Sicherheit, sagen zu können, okay, wir können Leute von unserem Spiel überzeugen, das Gameplay wird gut, wir haben hier was, was konkurrieren kann mit einer der größten Sportspielmarken auf diesem Planeten. Aber geht nicht, weil das ist ja keine richtige Messe. Ich kann nicht einfach zu einem Stand hingehen und sagen, hey, hättet ihr Zeit für ein Interview? Sondern alles, was dann da ist, ist der Trailer. Und wenn ich jetzt nicht nochmal auch zur Vorbereitung auf diesen Podcast meine Opening Nightlife-Notizen durchgegangen wäre, hätte ich nicht mehr dran gedacht. Also es ist ganz, dieses Feuerwerk ist ganz schlimm.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob wir das nicht zu sehr auch aus der journalistischen Perspektive sehen. Natürlich wäre es super, da Dinge weiter zu vertiefen. Aber wenn wir mal uns ganz realistisch anschauen, wie auch so die Rezeption dieser Themen ist, dann wollen die Leute coole Gameplay-Trailer sehen. Auch da kann man sicherlich wieder viel kritisieren, ob jetzt zum Beispiel es glücklich war, bei einem Saints Row irgendwie 5 Minuten Render-Trailer und 5 Sekunden Gameplay zu zeigen, ist wieder eine andere Diskussion. Aber ob es nun unbedingt so ein vertiefendes Interview braucht, gerade im Messetrommelfeuer, wage ich zumindest aus Konsumentensicht manchmal zu bezweifeln. Man darf nicht vergessen, wir hatten gerade noch bei der E3 den Fall, dass ein Publisher exakt das probiert hat, nämlich Koch Media mit ihrem neuen Spielelabel, wo sie dann richtig schön den Entwicklern Zeit gegeben haben, um ihre Spiele zu erklären. Und das Feedback in der Öffentlichkeit war desaströs.
Da kann ich auch noch eine schöne Anekdote von meinem MMO zu erzählen, weil unser Schumann, unser Redaktionsleiter, der hatte da mal eine Kolumne tatsächlich drüber geschrieben, nach der E3, glaube ich, wo er geschrieben hat, wie furchtbar er das findet, dass das so ein Trailer-Feuerwerk ist. Und ihr habt keine Ahnung, wie er in den Kommentaren auseinandergenommen wurde. Also wirklich in den Kommentaren, das war wirklich so, was hast du denn? Das ist doch total cool. Ich will doch nichts anderes sehen als einfach eine Trailer. Mich nervt das total, wenn da einfach die ganze Zeit dann jemand labert. Das ist doch sowieso nur PR, bla bla. Und jetzt mach uns das nicht madig. Wir finden das mega, mega cool. Und es waren nur ganz wenige, die wirklich gesagt haben, nee, mir ist das auch ein bisschen zu viel. Und das war schön, so der Kolumne dann zu beobachten.
Ich glaube auch, dass das Trailerfeuerwerk, das schätzt man an irgendeinen Punkten so. Also ich meine, wann war es irgendwie vor 2, 3 Jahren, als dann dieses World Premiere schon fast so zum Meme geworden ist von Microsoft? Ich glaube, je mehr irgendwo halt gezeigt wird, auch teilweise nur so kurz, desto mehr haben die Leute einfach im Kopf, okay, da wurde richtig viel geiles Zeug gezeigt. Also dann hinterfragt man vielleicht weniger, war es denn wirklich geil oder war es einfach so die Masse? Weil dann siehst du halt auch immer die Chance, dass irgendwas für dich dabei ist. Es ist natürlich viel, viel höher, wenn einfach so ein Trailer-Feuerwerk dann da ist. Gerade wenn man es dann halt mit sowas wie einem Koch Media, wenn halt so eine Entschleunigung drin ist, dann hinterfragen die Leute halt wahrscheinlich auch mehr das, was sie gerade gesehen haben. Ne? Ob das jetzt wirklich, war das wirklich so cool? Hat sie das wirklich angesprochen? Also dieses Runterkommen können bei solchen Shows kann teilweise wirklich ein Problem sein, weil dann macht man nebenbei doch was anderes. Dann surft man vielleicht irgendwie auf dem Handy rum oder sonst irgendwas. Oder halt jetzt auch zum Beispiel bei Xbox dieses Mal. Also wie gesagt, ich fand es sehr obskur, dass die größten Highlights gar nicht, also sowas wie ein Halo oder eben auch die neue Konsole, also die neue Series X im Halo-Design, die richtig geil aussieht, dass sowas halt nicht während des Xbox-Showcases war und ich mir stattdessen dann irgendwie 20 Minuten lang angeguckt habe, wie ein Engineer einen Stein bearbeitet hat, um diesen Stein dann einfach mit einer Trebuchet durch die Gegend zu schleudern. Auch nett. Aber bin ich ehrlich, das ist jetzt nicht gerade mein Messe-Highlight gewesen.
Ich glaube, eine.
Frag mal Maurice.
Eine Sache, also. die fehlt und wo wir uns, denke ich, auch einig sind und das tatsächlich auch mit der Community, sind Hands-Ons.
Ja.
Also dieses eben, ne, nicht nur, und das ist ja dann schon was, wo sowohl die Gamescom mit den vielen Anspielmöglichkeiten sich signifikant von der E3 unterscheidet, sowohl fürs Publikum als auch für die Presse, aber natürlich auch etwas ist, wo Presse noch einen echten, oder wo Journalistinnen und Journalisten einen echten Mehrwert schaffen können, indem sie nämlich von ihren Hands-on-Eindrücken berichten können. Und das ist tatsächlich, das war so mein letzter richtiger Wow-Messe-Moment, als ich halt als einer der ersten Jedi Fallen Order halt anspielen durfte und zum ersten Mal dieses Kampfsystem erlebt habe, was ich...
Das goldene Ticket.
Ja, das goldene Ticket tatsächlich. Ja. Was ich halt fundamental... Und dieser Anspieleindruck hat sich halt fundamental von dem unterschieden, was sie gezeigt haben. Nämlich gezeigt haben sie im Trailer einen linearen Krawall-Actionspiel auf Schienen. Und das, was ich dann gespielt habe, war, da habe ich tatsächlich rausgehört, hey, das ist ein Metroidvania mit Souls-like-Elementen. Das ist doch was völlig anderes. Warum zeige ich dir das nicht? Das ist doch viel cooler. Und das sind so die Momente, die ich am meisten vermisse.
Ja,
ja.
Voll.
Wer wissen möchte, was das goldene Ticket ist, muss einfach nur unsere Podcasts von der E3 2019 nachhören. Da wird das episch erklärt. Das war fantastisch. Entschuldige, Ray, du wolltest was sagen.
Nee, ich wollte einfach nur zustimmen. Also einmal das mit dem goldenen Ticket, das ist natürlich super. aber auch wirklich so dieses Anspielen, also dieses Gefühl für den Titel zu bekommen. Teilweise auch für Titel, wo einfach das zum Beispiel gezeigte Gameplay oder sowas einfach nicht so beeindruckt hat oder wo man gesagt hat, okay, der Render-Trailer war jetzt nicht so mein Ding. Also es gab ganz oft wirklich so Momente in der Vergangenheit, wo mich einfach die Möglichkeit, was vorher anzuspielen, so abgeholt hat, dass ich ganz anders auf diesen Titel geguckt habe, dass ich ganz anders darüber geredet habe, darüber berichtet habe, einfach weil ich diese Erfahrung hatte. Und letztendlich die Erfahrung dann halt auch an, also ne, die E3 war für uns da halt immer ein gutes Beispiel, weil da konnten wir halt auch gerade als Mitglieder der Jury halt von den E3 Awards, konnten wir halt viele Sachen ausprobieren. Und das hat dann halt auch geholfen, wenn es dann zum Beispiel um die E3, um die Gamescom dann ging, einfach später dann nochmal einfach ein Bild dafür zu haben, wie etwas wirklich funktioniert. Oder eben gerade auch im Bereich der kleinen Titel. Das ist immer einer meiner allerliebsten Gamescom-Momente, wenn ich zwischen irgendwie entweder am allerletzten Tag oder zwischen Terminen die Chance habe, mir die Indie-Arena-Booth anzugucken und da wirklich mal diese kleinen Titel auch auszuprobieren, die mich im Trailer vielleicht auch nicht immer angesprochen haben oder irgendwie zumindest ganz spannend aussahen, aber wo ich dann einfach schon so viele Perlen entdeckt habe, weil es so viel Spaß gemacht hat, das anzuspielen. Und das, muss ich sagen, das vermisse ich auch sehr.
Ich habe da auch nochmal so drüber nachgedacht. Wir hatten, also es gab ja jetzt trotzdem in der Pandemie, haben wir trotzdem immer die Möglichkeit auch gehabt, Hands-ons zu machen. Das war ja dann irgendwo dann geregelt über, ja, einfach alles elektronisch und wo uns dann die Publisher was zur Verfügung stellen. Ist bei Gamescom jetzt nicht in der Form passiert. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass eben alles so mit der heißen Nadel gestrickt wurde und wenn das alles schon weiter im Voraus geplant gewesen wäre, keine Ahnung, ob dann auch Angebote da gewesen wären, ist irgendwie so anzuspielen. Aber dann ist es eben trotzdem noch so, dass es sehr, sehr kontrolliert ist. Du spielst dann vielleicht die Sachen, die dann auch wichtig für dich sind. Also es gab übrigens Hands-on, aber auch nicht viel. Wir haben zum Beispiel dieses Blood of Heroes, konnten wir auch anspielen vorher. Aber war eben, wie gesagt, nur sehr eingeschränkt. Und dieses, was du gerade gesagt hast, Ray, dieses über die Messe einfach laufen, vielleicht auch so eine totale Perle entdecken und auch mit anderen Leuten dann direkt drüber reden. So, das fehlt mir dann, weil auch in diesen Hands-on, du sitzt zu Hause und bist da nur mit deinen eigenen Gedanken und auf so einer Messe, dann siehst du auch die Reaktion von anderen. Es sind vielleicht noch irgendwie Influencer da, es sind noch andere Journalisten da oder du bist mal im Publikumsbereich und schnappst hier und da was auf, wie andere Leute das empfinden und das ist wirklich etwas, was dir nochmal eine ganz andere Sicht einfach auf die Spiele gibt.
Ja, das ist auch das, was ich vorhin mit Vertiefung meinte, weil so eine Trailershow kann immer nur so ein Aufmerksamkeitsimpuls sein, aber erst wenn ich es dann mit insbesondere halt dem Entwicklerteam besprechen kann oder selber spielen kann, dann verfestigt sich das doch für mich erst. Wie gesagt, rein aus journalistischer Sicht jetzt, was Berichterstattung angeht, bringt mir ein Trailer halt an sich relativ wenig. Und es wäre natürlich, da habt ihr übrigens vorhin völlig recht gehabt, es wäre natürlich ganz absolut furchtbar, immer für so eine Bühnenshow, wenn irgendwie Entwickler auftreten und langatmig erklären, warum es, was total existenziell Tolles ist, in Man-Eater-Truth-Test Monster High zu spielen oder sowas, ja. das nimmt dann das Tempo raus aus dieser Show. Also, dass dann man dieses Feuerwerk haben will, ist okay. Nur danach würde ich halt gerne eben in diese Entdeckerrolle schlüpfen, die Ray auch gerade skizziert hat, um rauszufinden, was steckt denn da wirklich dahinter, abgesehen von dem hochglanzproduzierten Trailer mit 48 Explosionen, den wir gerade gesehen haben. Und ich hatte das vorhin tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es ausprobiert habt, aber es gibt ja dieses Jahr wieder diese Social World der Gamescom. Die hatten wir letztes Jahr auch, da gab es dann letztes Jahr sogar Stände für GameStar GamePro, mein MMO, das haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Aber es ist ja so eine Browserwelt, in der man rumlaufen kann mit einer kleinen Spielfigur und sich Stände angucken mit NPCs, Texte austauschen, ich will nicht sprechend sagen, aber man kann halt so kleine Sprechblasen lesen, die sie über ihre Spiele erzählen, plus an so Spielstationen gehen und Demos runterladen, dann über den Epic Store oder über Steam oder was auch immer dann halt da dahinter steht und angeknüpft ist. Und das habe ich vorhin gemacht, eigentlich nur, weil ich mir diese Social World mal anschauen wollte und halt mal gucken, wie die dieses Jahr funktioniert. Und ich habe tatsächlich was entdeckt da an so einem kleinen Indie-Stand. Jetzt muss ich nur durch meine Notizen scrollen, weil ich natürlich direkt den Namen vergessen habe. Ich schurkischer Mensch. Es war ein kleines Aufbauspiel. Ah, richtig, nämlich Against the Storm. Ein Roguelite City Builder, der so stilistisch ein bisschen an Warcraft erinnert, von der Grafik her. Und dann habe ich sofort genau diesen Austausch gesucht, den ihr gerade angesprochen habt. Ich habe sofort Peter Bartke geschrieben, natürlich, der mir zuhören muss einfach, weil er als Untergebener, nein, Quatsch, aber so unhalt gemeint, hey, das ist im Early Access, können wir uns das nicht mal angucken? Vielleicht wäre es ja interessant für einen Early Access Test, vielleicht irgendwie halt, weil es sieht zumindest mal ganz spannend aus. Und das war so dieses kleine, dieser kleine Messemoment, den man sonst so oft hat, finde ich, auf der Gamescom, mal wieder dieses Entdecker-Feeling erleben zu können. Pause für Gelächter.
Nee, das ist andächtiges Schweigen, ein Schwelgen in Erinnerung.
Ja, ich glaube, das Schwelgen in Erinnerung passt ganz gut, weil ich werde bei diesen, also ich finde ich fand das sehr cool, dass wir letztes Jahr auch dabei sein konnten und ich mag halt auch einfach dieses Browserspiel so gesehen. Ich fand es halt immer schade, dass es halt auch zum Beispiel auf Mobile nicht funktioniert, zumindest letztes Jahr, dieses Jahr muss ich das mal testen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir setzt das so eine Wehmut frei. Ich werde so melancholisch, wenn ich darüber nachdenke. Es ist so eine schöne Idee und es macht auch Spaß, aber ich denke die ganze Zeit immer nur, ach, wenn ich jetzt dort sein könnte. Und das ist ganz seltsam. Also das ist sowas, wo ich sage, das setzt so eine Wehmut in mir frei, die wirklich sehr schwer auch in Worte zu fassen ist. Aber ich glaube, die halt viele, die immer auf der Gamescom waren, einfach nachvollziehen können. Egal, ob jetzt beruflich oder halt einfach so. Weil das, was du halt auch gesagt hast, dieses Austauschen, das fehlt natürlich auch direkt. Oder halt auch diese Möglichkeit. Wie oft ist es einfach so, dass man durch die Gegend läuft, man trifft irgendwen, man trifft eine Kollegin oder irgendwen von unseren Lesern, die sagen, ey, hast du das schon gesehen?
Und genau, ja.
Das ist halt so das, ne? Das vermisse ich auch so sehr. Einfach wirklich so diese On-the-Go-Empfehlungen, wenn man teilweise aneinander vorbeirennt auf dem Weg zu Terminen. Und einfach nur, ey, hast du das und das gesehen? Nee, noch nicht. Ist geil, geh dahin. Und dann sieht man sich die ganze Messe nicht wieder. Und das passiert so oft. Und das finde ich auch, das macht es für mich halt auch mit aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so wehmütig der analogen Messe gegenüber dastehe, bis wir diesen Podcast angefangen haben aufzunehmen. Aber ja, das fällt mir gerade immer mehr auf und ich finde die Indie-World, die repräsentiert das für mich sehr gut, finde ich.
Ja, man muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, das ist jetzt auch schon Jammern auf hohem Niveau, weil natürlich vermissen wir das. Das ist ja auch, da geht's ja jetzt wahrscheinlich auch nicht nur um die Gamescom. Das sind ja die Gefühle der letzten 2 Jahre, die sich so angestaut haben.
Absolut,
sei es jetzt Kino, sei es ins Restaurant gehen oder so, was sich jetzt so langsam erst wieder mehr in die Normalität etabliert. Da kann ja jetzt auch so eine Gamescom nichts für. Und man muss ja trotzdem ganz klar sagen, für das, was die Umstände sind, haben sie es ja trotzdem, ist es ja alles gut umgesetzt worden, sei es jetzt von unseren Kollegen und Kolleginnen aus dem Gamescom-Studio, sei es jetzt auch von einem Jeff Keighley, wie wir heute gelernt haben, das ist ja trotzdem, dass das in der kurzen Zeit jetzt auch noch so auf die Beine gestellt wurde, obwohl so lange nicht feststand, dass es rein digital sein soll und doch ein Hybrid-Ding, muss man ja sagen, ist es ja trotzdem noch echt ein schönes Online-Event geworden. Also da kann ja dieses Event nicht so viel dafür, dass wir nun mal alle gerade physisches Leben vermissen da draußen. Das, ja.
Nein, absolut nicht. Also verstehe mich da nicht falsch. Ich gebe dir dazu 100% recht.
Nee, so habe ich es auch nicht aufgefasst. Also.
Okay, nee, das ist mir nur wichtig, das zu sagen, weil du hast da absolut recht. Natürlich kommen da viele Sachen zusammen. Ich finde halt, das spitzt sich gerade halt während dieser Messen, wird es einem halt dann nochmal, sag mal, noch mehr bewusst. Und bei der Gamescom halt, finde ich, mehr als bei vielen anderen Messen, die im Jahr stattfinden. Und gerade so, wie gesagt, ihr habt es ja auch schon gesagt, die Gamescom ist ja traditionell eher eine PC-Messe. Das heißt, für uns ist die natürlich spannend. Wir gucken uns vor allem die Multiplattform-Titel an. Wir gucken, ne, gerade im Bereich Indies, was die Sachen, die für PC angekündigt werden, kann man sagen, okay, so in 2-3 Jahren sind sie dann auf der Switch, dann sind sie auch relevant für uns. Aber das heißt halt, dass dieser Aspekt ist dann halt auch noch da und der fällt dann, glaube ich, aus dem Grund bei mir jetzt auch gerade so auf, weil dieses Entdecken einfach ja ganz anders ist aktuell.
Ja, was diese Melancholie angeht, das ist ganz witzig, weil diese Social World dieses Jahr fängt in so einem postapokalyptischen Setting an, mit so einer zerstörten Welt und so. Und ich dachte mir schon, als ich hier reingekommen bin, ist das ein Kommentar? Ist das irgendwie, parodiert ihr hier irgendwas? Hä? Das fand ich einfach sehr sympathisch dann in dem Moment. Die eigentliche Frage, was aber da mitschwingt, finde ich, auch wenn wir übers Miteinander reden und über diesen Austausch sprechen, der betrifft ja nicht nur uns. Denn das ist ja eigentlich das Herz der Gamescom immer gewesen, Community. Ja, wirklich die Menschen, die Spielerinnen und Spieler in diesem Land zusammenzubringen. Es war ein riesiges, gemeinsames, lautes, heißes, vollgedrängtes, also es würde jetzt nicht gehen, aber es war halt ein Festival. Und das war ja auch immer das Besondere, was eine Gamescom abgehoben hat von der E3. Die E3 ist die Blockbuster-Show, die sie ja auch dieses Jahr war, mit Einschränkungen. Ne? Wir haben da auch unsere Noten verteilt, gerechterweise, ne? Das höchstrichterliche Urteil, weil es so toll war es dann doch nicht in Teilen. Aber diese Rollenteilung ist schon noch da. Die E3 ist halt die große Ankündigungsmesse auch für die großen Publisher. Da zeigt Bethesda dann sein Starfield und so weiter und so fort. Nun stellt sich für mich aber die Frage, weil Heiko es vorhin auch schon angerissen hat, aus Konsumentensicht, wer ist denn die Zielgruppe dieser Gamescom? Weil natürlich ist es in gewissem Sinne dieser Community-Aspekt, weil es gibt ja auch das Cosplay-Village noch, was sehr sympathisch moderiert halt ausgestrahlt wird und all die Sachen, die man ein bisschen kennt, den Retro-Kanal, natürlich das Programm aus dem Gamescom-Studio und so weiter, die alle halt sehr schön gemacht sind mit viel Herzblut, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Aber es fehlt einfach das, was die Gamescom besonders macht, nämlich das vor Ort, dieser eben, ne, wie gesagt, dieser Community-Aspekt. Und die Frage, die für mich dann halt übrig bleibt, ist, wird es das wieder geben? Und brauchen wir, oder in dem Sinne die Spielebranche, das noch, so eine Community-Messe? Weil, ne, das wurde in der Vergangenheit schon auch oft diskutiert. Heiko, ich weiß nicht, wie siehst du das zum Beispiel?
Es ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also, die Messe lebt natürlich, insbesondere die Gamescom, lebt von diesem Miteinander, lebt von diesem Festival-Feeling. Und das ist tatsächlich auch das, was ihre Ausnahmestellung in der Branche letzten Endes ausgezeichnet hat. Es war und ist die größte Gaming-Messe der Welt. So. Punkt, Fakt. Und das ist das, worauf sich die Gamescom verlassen konnte. Dieser Effekt dieses riesigen Gatherings, ja, dieses Festival, wie du es genannt hast, und sie haben ja wirklich auch ein Festival draus gemacht, sei es nun mit den Let's Player auf der YouTuber-Auftritten, sei es mit den Konzerten in der Stadt, da kommt ja ganz viel zusammen, was jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr einfach entfallen muss. Und da haben sie dann automatisch natürlich einen schwereren Stand als eine E3, wo der Hauptfokus bei der E3, wenn wir ehrlich sind, schon immer die großen Publisher- und Konsolenhersteller-Shows waren. Natürlich war es dann noch cool, dann ein paar Pressetermine zu machen. Aber die großen Dinger wurden alle bei den Shows abgefeuert. Und das hatte eine Gamescom in diesem Sinne eigentlich nie. Das ist erst jetzt ironischerweise durch die Opening Night Live ein bisschen dazugekommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren ausgehen wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass, wie es so schön neudeutsch heißt, in the long run, also langfristig gesehen, die Gamescom da eigentlich besser aufgestellt ist als die E3, weil weil Live-Shows kannst du auch ohne E3 theoretisch machen. Und das haben die Publisher in den letzten Jahren lernen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, und waren damit ja auch teilweise sehr erfolgreich. Sei es nun in der State of Play oder den Xbox Showcases oder was auch Ubisoft mehrfach gemacht hat. Das wird doch nicht mehr weggehen. Und das, was die Gamescom immer ausgezeichnet hat, nämlich das Zusammenkommen von Hunderttausenden Gaming-Fans aus der ganzen Welt, das kann kein Livestream der Welt kopieren.
Da würde ich mich gerade gern anschließen, was dem, was Heiko gesagt hat, weil ich glaube, Heiko hat da wirklich zu 100% recht, weil ich glaube, was wir auch vergessen, ist, dass die E3 ja auch schon seit Jahren immer wieder struggelt. Also wir hatten da auch schon, ich glaube, Heiko hatte da auch schon mehrere Kolumnen dazu geschrieben, und wir hatten schon oft auch, ich glaube sogar im Podcast auch drüber diskutiert, ne, wie das so die Zukunft auch der E3 aussieht. Und gerade in den letzten Jahren ist die E3, da war ja der Versuch da, eine Publikumsmesse draus zu machen. Es waren sehr unbeholfene Versuche, das muss man auch dazu sagen, die Tickets sind zu teuer und es war alles eher schlecht als recht durchdacht, was dieses Thema anging. Aber die Gamescom war der E3 da in vielen Punkten weit voraus. Die E3 mag zwar die ganzen Ankündigungen gehabt haben, aber die waren halt für alle Fans letztendlich schwer greifbar. Die mussten sich drauf verlassen, was halt in diesen Showcases gezeigt wird und was danach eben auch von der Presse aufgearbeitet wurde. Während halt auf der Gamescom konnten halt viele hunderttausende Fans wirklich selbst Hand anlegen, sich selbst Sachen angucken, sich selbst einen Eindruck machen. Auch zusammenkommen letztendlich, das darf man ja wirklich nicht unterschätzen, dieses nicht nur digital zusammenkommen, man trifft dann halt vielleicht mal seine Gilde oder man trifft da halt vielleicht mal die Leute, mit denen man sonst zockt, die man, ne, vielleicht nur von online kennt. Also dieses Zusammenkommen war halt immer so, ne, das pulsierende Herz der Gamescom, das die E3 so halt nie hatte. Und ich glaube halt auch, dass die Gamescom genau aus diesem Grund, genau durch diesen sozialen Community-Aspekt der E3 an vielen, vielen Punkten voraus ist, an denen es dann tatsächlich ankommt, weil, na, wie gesagt, wir haben es jetzt einfach gesehen, Heiko hat es auch gerade gesagt, dass die Sachen, die E3 immer besonders gemacht haben, die Ankündigungen und sowas, Publisher haben gezeigt, sie brauchen die E3 dafür nicht wirklich. Ne? Aber dieses Zusammenkommen, dieses Zusammensein, das Community-Gefühl, das Zusammenkommen der Fans, das können sie halt so in dem Ausmaß, wie es die Gamescom einfach anbietet, so selbst oft nicht nachholen.
Ja, ich glaube, dass die Gamescom in der Form vor allem auch in Zukunft noch weiter existieren wird und eine Daseinsberechtigung haben wird, weil wir, und damit meine ich jetzt auch die Entwickler und Entwicklerinnen, die Publisher, alle Bock drauf haben. Also auch die Aussteller und Ausstellerinnen, die da sind. Ist ja auch, wenn man sich jetzt mit den unterschiedlichen Entwicklerstudios unterhält, die erzählen dir auch immer alle, ich habe Bock auf die Gamescom, die finden das auch schön, dann dahin zu gehen und ja, auf Fans zu treffen, also auch nicht jetzt nur Journalisten und Journalistinnen ins Gesicht zu gucken, sondern wirklich Mensch, also den Endverbraucher, die Endverbraucherin am Ende zu sehen, wie die auf ihre Spiele reagieren, das ist ja auch was ganz Besonderes, wo sie auch nicht so mal eben die Gelegenheit dazu haben. Und ich maß mir jetzt nicht an, wirklich beurteilen zu können, wie das in den nächsten Jahren sich auch mit diesem Event-Charakter und Event-Charakteren weiterentwickelt. Das, also auch wenn ich sage, sie wird weiter existieren, weil wir sie haben wollen, ja, kann natürlich auch alles Pustekuchen sein. Also das möchte ich gar nicht beurteilen. Das ist der Wunsch, den ich aber haben würde in Zukunft auch, wie man mit Events in der Form umgeht, ist, dass diese Einzelevents, zu denen wir natürlich auch öfter mal eingeladen sind, um Hands-on und Previews zu machen, sich reduzieren, auch der Umweltliebe, das kann man auch ganz gut von zu Hause aus machen, aber zumindest so dieses eine Highlight im Jahr, wo dann wirklich alle zusammenkommen, und für uns aus Deutschland ist es natürlich auch besonders bequem, wir müssen ja dann dafür nicht über den ganzen Atlantik fliegen, deswegen ja auch, ich sag ja, es ist mein Wunschdenken, so dieses einmal im Jahr zusammenkommen auf der Gamescom einfach bitte beibehalten und das andere dafür reduzieren für ein einziges Spiel, keine Ahnung, 12 Stunden fliegen, 2 Stunden anspielen, das ist eigentlich schon, also das muss man schon sehr hinterfragen.
Was ich mich bei der Gamescom halt immer dann ein bisschen böse frage, wenn ich die Rolle umdrehe, weil das sie für uns, also nicht für uns vier nur, sondern für uns alle, die gerne spielen und Spiele lieben, halt ein tolles Festival ist, ist ja das eine. Aber andersrum, welche Vorteile hat es denn für Publisher, insbesondere die Großen, sich zu investieren in so einen Messeauftritt, was richtig teuer sein kann? Auch natürlich nachvollziehbarerweise, weil in so einer Messe eben eine Menge Arbeit steckt, im Messebau und Sonstigem. Und natürlich will die Messegesellschaft, die das Ganze veranstaltet und die Hallen betreibt, auch ein bisschen Geld damit verdienen. Also Hat es denn für einen Publisher einen wirtschaftlichen Sinn, auf so einer Festivalmesse anwesend zu sein? Das wäre für mich so die andere Komponente, wenn wir über die Zukunft der GameStar reden. GameStar, der Gamescom, oh Gott. Ja, jetzt ist es raus. Ja, die Zukunft der GameStar hängt davon ab, ob Publisher ganz viel, nein. Die Zukunft der Gamescom. Genau,
also das ist ein super spannender Punkt, weil also das scheinen ja wirklich alle Publisher, also manche Publisher scheinen da ja schon eine Antwort gefunden zu haben, weil wenn wir jetzt auf die letzten Jahre gucken, dann fällt natürlich auch auf, welche Publisher denn schon vor Corona auch auf Messen waren oder nicht. Ich meine, wie oft hat Sony auch aufgesetzt, ne? Oder wie oft sind auch bei der E3 letztendlich, EA war ja schon seit Jahren nicht mehr auf dem E3-Messegelände selbst zugange, sondern halt hatte eine ganz eigene mit diesen EA Play, nicht nur eine eigene Show, sondern war auch einfach abseits des typischen Messegeländes. Und Ähnliches hat man ja bei der Gamescom auch schon gesehen. Also ich weiß auch noch vor Jahren, als man dann immer die Messe verlassen und in irgendein Hotel gehen musste, um sich dann irgendwie die Neuankündigung von Until Dawn von Sony anzugucken. Also das war ja schon, das ist ja auch nichts ganz Neues, dass Publisher manchmal klammheimlich und manchmal sehr auffällig gar nicht bei der Gamescom stattfinden.
Was man halt dabei nicht vergessen darf, Messen sind ja nicht nur dafür da, Umsatz zu machen, also Spiele zu verkaufen oder Menschen zu oder die Community glücklich zu machen. Da hängen auch ganz, ganz viele andere Faktoren dran. Ja, einer der Träger der Gamescom ist der Gameverband, ja, der Interessenverband der deutschen Gamesbranche. In dem sind manche Publisher drin, manche Publisher sind da nicht drin. Und natürlich sind die Publisher, die im Gameverband drin sind, auch ein bisschen verpflichtet oder sehen sich auch verpflichtet dazu, dann auch so, dass wir die Gamescom entsprechend dann mit zu unterstützen, um eben auch Deutschland als Gaming-Standort zu etablieren. Und da gibt es ja durchaus noch einiges zu tun im internationalen Vergleich. Also es gibt da natürlich auch ganze Brancheninteressen, die mit dahinter stecken, ob man sich bei so etwas engagiert und eben nicht. Nicht zu vergessen das Thema mit den Investoren oder beziehungsweise mit Aktienkursen. Wenn man sich mal die Aktienkursentwicklung von den großen Publishern und Plattformhaltern anschaut bei der E3, da passiert eine ganze Menge. Das ist auch ein Muskelspiel und ein Signal für diejenigen, die eben letzten Endes den Aktienkurs mitbestimmen. Und natürlich ist es für die Analysten praktischer, wenn sie Microsoft, Nintendo, Sony, alle gleichzeitig zu sehen bekommen, als irgendwie verteilt über mehrere Monate. Das heißt, auch da wissen die Publisher, sie haben durch so einen Event, wo die ganzen Augen der Welt auf diesem Event liegen, nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Das darf man auch aus meiner Sicht bei der Gamescom in diesem Jahr wieder nicht unterschätzen. Die war überall präsent. Sei es beim ZDF im Morgenmagazin, sei es in der Tagesschau um 20 Uhr. Das war überall zu sehen. Und natürlich ist es da auch wichtig für die Branche und für die Branchenteilnehmer, dort in diesen Mainstream-Medien oder auch in dieser Gegenwartskultur entsprechend stattzufinden. Da geben ihnen Messen völlig unabhängig davon, wie viele Klicks da jetzt ein Trailer hat, nochmal gewisse Werkzeuge an die Hand, die sie sicherlich auch in Zukunft nicht missen wollen würden.
Ich möchte da ganz gerne noch eine Sache zufügen, ist, was man auch nicht vergessen darf, wie attraktiv Deutschland wirklich auch als Land ist für die Entwickler und Publisher. Also in Deutschland sind Leute generell noch recht bereit, auch für Spiele zu bezahlen, sogar auch bei Free-to-Play-Modellen, Mikrotransaktionen sind Deutsche eigentlich auch immer noch ganz gut mit dabei und Deutschland ist auch sehr PC-fokussiert immer noch. Deswegen ist zum Beispiel auch für MMORPG-Fans ist die Gamescom auch immer interessant, weil auch jeder, der ein MMORPG entwickelt, will gerne auf die Gamescom wegen dem großen PC und Fokus und ja, weil Deutsche eben ganz gerne noch Geld für Spiele ausgeben. Also ist auch egal, mit welchen Entwicklern ich mich unterhalte, jetzt auch außerhalb von MMORPGs, sagen wir alle immer wieder, nee, Deutschland ist sehr, sehr, sehr wichtig und attraktiv für uns. Also von daher ist der Standort jetzt auch nicht ganz unerheblich.
Ja, und aus so einer Business-Perspektive, das ist ja auch nochmal was anderes oder was Wichtiges. Es gibt ja auch natürlich viele kleine Teams oder vielleicht auch nicht so kleine Teams, aber aus Ecken der Welt, die oft wenig Kontakt wiederum haben zum deutschen Markt oder auch zum europäischen Markt, weil das auch was war, was wir in der Vergangenheit immer wieder gehört haben, zum Beispiel von chinesischen Publishern und Entwicklern, die halt gesagt haben, wir brauchen diese Gamescom, um Kontakte knüpfen zu können, weil sonst gibt es für uns fast keine Ansatzpunkte. Also wir brauchen natürlich auch andere Messen, ne? Das ist jetzt nicht nur spezifisch der Fall bei der Gamescom, aber das ist für uns unglaublich wertvoll, um diese Märkte irgendwie besser zu verknüpfen oder auch halt einfach nur zu schauen, was passiert denn da. Also auch so, insofern kann es halt einen Sinn haben.
Nicht nur aus dieser Perspektive, sondern etwas, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, was aber auch super wichtig oder ein super wichtiger Teil der Messelandschaft ist, zumindest bisher war. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt entwickeln wird nach der Pandemie. Aber der Business-to-Business-Aspekt der Messen war immer sehr, sehr wichtig. Insbesondere was auch Publishing-Verträge angeht. Ne? Auf den Messen werden Publishern von Entwicklerstudios ihre neuen Prototypen präsentiert und erste Verträge tatsächlich auch oder Vorverträge geschlossen und wichtige Gespräche geführt, um eben Partner zu finden, die ein Spiel dann letzten Endes auch realisieren.
Ja, also eure Einschätzung wäre, Gamescom 2022, so es denn die pandemische Lage bis dahin zulässt, was man nie wirklich einschätzen kann, aber sagen wir mal, sie täte es, Gamescom 2022 wird es wieder geben und das wird auch wieder ein Festival, ein cooles?
Ja. Ich halte jetzt an meinem Wunschdenken fest. Ich hätte auch einfach mal wieder Lust drauf. Also ganz, ganz ab von Business Talk und so. Also das ist schon schön, dann auch durch Köln zu streifen und überall siehst du lustige Verkleidungen und es werden auch Partys organisiert, wo dann auch einfach nur Leute sind, die einfach unser Hobby teilen und das ist einfach schön und das möchte ich so gerne wieder haben.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, auch weil ich Berufsoptimist bin. Falls die pandemische Lage es erlaubt, gehe ich fest davon aus, dass wir 2020 die spannendste, beste und größte Gamescom bisher erleben werden. Einfach, weil es eine ganz außergewöhnliche Freude in der Community und auch in der Branche herrschen wird und auch ganz schlichtweg deshalb, weil natürlich wir 2022 so viele Spiele haben werden, bei denen die Pandemie zugeschlagen hat und die dann eben auch bereit sein werden, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Also 2022, das lässt sich jetzt ja schon absehen, wenn ihr euch allein nur mal anschaut, was im Februar, März alles rauskommt, wird ein grandioses Spielejahr werden und das werden sicherlich auch die Messen in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln, hoffentlich auch wieder in Persona.
Ja, so das Jahr sein Pulver nicht verschießt, schon im Februar, März. Das ist ja meine andere Befürchtung für das Spielejahr 2022, aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Nun gut, schreiten wir zum höchstrichterlichen Urteil. Das ist wichtig, dass, wie ich schon bei der E3 gesagt habe, wir sind immer noch bei der GameStar, da müssen Sachen bewertet werden. Welche Wertung würdet ihr der Gamescom geben? Was haben wir letztes Mal gemacht? Einer bis zehn Punkte?
Oder ich glaube, Einer bis zehn Punkte, genau.
Ja, genau. Leia, was würdest du sagen?
Oh Gott, das ist so schwierig, weil ich so viel vergessen habe. Das ist gemein, aber vielleicht muss ich das auch mit einrechnen. Ich gebe einfach mal in dem Fall eine wohlgemeinte 6.
Okay, Ray?
Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was ich letztes Jahr gesagt habe. Das würde mir unglaublich helfen in diesem Moment. Aber ich bin auch beinahe, ich bin zwischen 5 und 6 gerade.
Okay, 5,5. Okay. Ja, okay, Heiko?
Bei mir ist es auch die 5, allerdings bei einer Klassenarbeit, die viel zu schwer war, um da eine gute Note zu bekommen.
Das ist schon sehr meta,
ja.
Finde ich. Also dann stehen wir jetzt insgesamt bei 16,5, wenn ich das richtig gerechnet habe. Mir wurde letztes Mal bei der E3 vorgeworfen, ich sei zu positiv. Aber so bin ich halt einfach. Ich gebe eine 6. Das heißt 22,5 geteilt durch 4 sind 5, ich habe keinen Rechner da, aber 5, ein bisschen. Ja, also
aber das, gutes das Wichtige ist ja die 22, weil nächstes Jahr ist ja 2022. Ne? Und irgendwer muss jetzt eine Verschwörungstheorie strecken, schnell. Ich kann das gerade nicht.
Kann das Zufall sein?
Nein.
Das muss man sich beim GameStar-Podcast immer fragen. Und meistens ist die Antwort ja. Es ist, na gut. Alles ist hier, sehr, sehr vieles ist hier immer Zufall, leider. Das war ein Talk über, oder beziehungsweise nicht nur ein Talk, das war das höchstrichterliche Urteil über die Gamescom 2000, jetzt muss ich selber aufpassen, wenn ich sage, 2021 hatten wir natürlich gerade. Das geht besser, es geht auch wieder richtiger, was die Gamescom angeht, aber auch kein Totalausfall. 5, ein bisschen, ja, ihr könnt es selber nochmal ausrechnen, 22,5 durch 4, 5.
Okay, ich hole einfach den Taschenrechner aus. Das kann doch nicht sein. Sind wir alle so schlecht in Mathe?
Ich war nie.
Was glaubst du, warum ich Journalist geworden bin?
Ja, das Moment war, mal, Heiko, du warst Bankkaufmann. Du hast dir überhaupt keine Ausrede von uns.
Verdammt, sie hat sich's gemerkt.
Ja. Kopfrechnen ist meine größte Angst.
Die größte?
Kopfrechnen aller, und Riesenhaie.
Ich wollte gerade sagen, die allergrößte Angst, die du hast, ist Kopfrechnen.
Ja, Kopfrechnen und gigantische Haie. Das sind meine zwei großen Ängste. Hoffentlich kommt beides nie zusammen.
Kannst du bestimmt auf deinem Lama vorwegreiten.
Ja.
Alpaka.
Alpaka, sorry.
Da gibt es einen Unterschied. Ich war mal Alpaka wandern und hatte ein sehr nettes Alpaka. Aber meine Freundin war auch mit dabei. Und ihr Alpaka wollte sich kurz vor der Ziellinie, also dem Ende der Wanderung, nicht mehr bewegen. Und dann haben diese Alpaka-Menschen, die mit dabei waren, gesagt, das ist ganz normal, weil so ein Alpaka läuft immer, solange das vorherlaufende Alpaka läuft, weil das sind ja Herdentiere. Und dieses eine Alpaka ging nicht mehr. Die ganze Herde ist weiter und schön im Stall und so, endlich sind wir daheim. Dieses eine Alpaka stand wie angewurzelt in der Gegend rum. Ich habe dann versucht, es von hinten zu schieben. Es ging nicht, von vorne ein bisschen zu ziehen, also ohne weh zu tun natürlich, aber es ging auch nicht. Und ja,
steht immer noch da.
Von sich aus weiter.
Und dann steht noch da. Ich wollte gerade sagen, deine Freundin steht noch zusammen mit dem Alpaka.
Irgendwann habe ich mir auch gesagt, ich gehe jetzt heim mit meinem Alpaka. Komm, Susi, lass Alpaka, wir gehen heim. Ray, hast du es ausgerechnet?
Nein, tatsächlich, ich war so abgeregt durch die Alpakas.
Das kann doch nicht so schwer sein.
Aber es müsste 5,5 sein, also 22 durch 4 war doch die Frage, oder nicht? Ist das nicht 5,5?
Nee, du hattest doch 22,5
durch
4. Ach ja, ich habe vergessen, dass ich... Okay, warte. 22,5 durch 4 ist 5,625.
Meine Damen und Herren, die Chefredaktion unserer größten...
Das ging ja schnell und war einfach.
Wir können alles außer Mathe. Das ist unser Claim.
Kopfrechnen. Mathe ist ja nicht gleich Kopfrechnen.
Das stimmt natürlich.
Oder wenn es 23,5 gewesen wäre. Das war's für dieses Mal von unserem Gamescom-Fazit. Ganz vielen Dank an euch drei, dass ihr dabei wart. Hat großen Spaß gemacht. Lieben Dank natürlich auch an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Heiko, was stimmt mit der GameStar nicht?
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.